Hallo, hier ist Ursula, dein Podcast-Host und Gründerin der Cheatflower Academy. Wusstest du, dass wir seit kurzem eine kostenfreie Online-Community hosten, in der du dir jede Woche Ayurveda-Tipps und Inspiration für deinen Alltag holen kannst? Im Rahmen unserer Cheatflower 108-Community kannst du kostenfrei dabei sein. Es erwarten dich jede Woche Wissensimpulse, Inspiration in Form von Geschichten, Denkanstöße zur Reflexion, Austausch mit Gleichgesinnten und Wohlfühlzeit mit Meditation, Atemübungen oder Yoga. Wenn dich das interessiert, schau auf unsere Website www.jadeflower.academy. Ich freue mich, wenn ich auch dich dort bald begrüßen darf. Und jetzt geht's weiter mit der Episode. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören und danke dir, dass du hier bist.
Dann gibt es einen Teil, der vielleicht furchtbar verletzt ist in uns. Und dann gibt es einen Teil, der versucht, dass diese Verletzung nicht wieder stattfindet. Das ist aber auch ausgerechnet auch meistens der Teil, der uns die ganze Zeit hilft, über die Straße zu kommen, unsere Arbeit zu erledigen. Und das ist ein sehr wichtiger Teil, ne, weil er halt auch das Leben sehr stark bestimmt. Und diese drei Teile sind halt so ausgerichtet, dass halt gerade dieser Teil, den wir im Alltag so stark spüren, auch sehr dafür sorgt, dass diese Verletzungen uns nicht so beschäftigen sollen. Aber sie sind halt vorhanden.
Herzlich willkommen bei Folge 43 von Verstehe Ayurveda, verstehe dich. Mein Name ist Ursula Feuerherd und du hörst den Podcast der Jadeflower Academy. In dieser Episode erwartet dich ein Gespräch mit Patrick Sellier. Er ist Ayurveda-Therapeut, Coach, Berater und Dorfwirt. Patrick nimmt uns mit auf eine sehr persönliche Reise, von der Verlagswelt in Deutschland bis ins ländliche Österreich und hinein in ein ganzheitliches Verständnis von Gesundheit. Wir sprechen darüber, wie Ayurveda und systemisches Denken zusammenfinden können, warum ehrliche Selbstbegegnung heilsam ist und wie tiefsitzende Muster unseren Körper und unser Leben beeinflussen. Ein Gespräch über Transformation, innere Klarheit und die Kraft kleiner Impulse. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Patrick, herzlich willkommen und danke für die Einladung. Wir sind jetzt in eurer wunderschönen Tauglerei in St. Koloman und ich freue mich riesig, dass wir heute miteinander sprechen.
Ja, ich freue mich auch sehr. Herzlich willkommen.
Du bist ja als gebürtiger Deutscher mit deiner Frau Sarah da in das sehr ländliche St. Koloman bei Salzburg gezogen, um Dorfwirt zu werden, wie du selber sagst. Du bist aber sonst sehr umtriebig als Coach, als Ayurveda-Therapeut. Wir sitzen da jetzt auch in deinem Behandlungsraum als Dozent und Berater. Und du engagierst dich auch stark für die regionale Entwicklung da in St. Koloman und umliegend. Und du bist offensichtlich leidenschaftlicher Netzwerker. Mich würde interessieren, wann kam der Ayurveda in dein Leben und wie kam es dazu, dass du deine Verlagstätigkeit und deine Online-Unternehmen an den Nagel gehängt hast, um hier jetzt in Österreich da in diesem Setting zu starten?
Ja, vielleicht erstmal, ich wäre erstaunlich, wenn ich jetzt nach St. Koloman gekommen wäre, um Dorfwirt zu werden. Wir sind damals nach St. Koloman gekommen, um in einem auch sehr spannenden Ayurveda-Haus in der Sommerau, Hotel Sommerau, wo jetzt ein Schüler von mir Ayurveda-Kuren anbietet, auch auf einem sehr guten Niveau, nur das da nebenher, um das dort aufzubauen und sind dann eigentlich in St. Koloman hängen geblieben. Und hatten die Chance, das alte Wirtshaus von St. Koloman zu kaufen, was kein Wirtshaus mehr war. Und haben es dann nach und nach wieder dem alten Zweck und eben auch unseren Zwecken zugefügt und versuchen da immer Brücken zu bauen. Ja, ursprünglich sind wir beide aus Deutschland, meine Frau sogar aus Berlin. Also man denkt, das ist das Allerabwegigste von Berlin nach St. Koloman. Aber lustigerweise haben wir nie das Gefühl gehabt, dass wir deswegen hier abgelehnt werden. Also die Kolomaner sind ganz offene Menschen. Und meine Frau hat jetzt zwischendurch mal 4-5 Yoga-Gruppen in der Woche gehabt. Also das geht auch im Bergdorf.
Das ist schon erstaunlich, ja, in der Größe hier.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man nicht meint, dass man irgendwie irgendwas besser weiß oder andere Das ist auch neben immer die Gefahr, wenn man Yoga und Ayurveda ist, man irgendwie versucht, andere dazu zu bekehren. Das ist nicht unsere Art. Mhm. Sondern wir versuchen immer eher wirklich Brücken zwischen vielen Welten zu bauen. Und das, dafür steht die Talklerei und das macht uns Spaß. Und jeder Tag ist komplett anders. Also von daher liegt es meinem naturell sehr, dass jeder Tag anders ist.
Und wie ist der Ayurveda in dein Leben gekommen?
Lustigerweise ist der Ayurveda in Österreich in mein Leben gekommen. Und zwar waren wir da Skifahren in so einer Berghütte. Und dann war ich noch Verleger und hatte ganz viele Zeitungen mitgenommen, die ich so nach... Man muss ja Zeitungen immer unbedingt lesen, alle Informationen. Und beim Nachlesen bin ich permanent über irgendwelche Ayurveda-Artikel gestoßen. Das war so 2005 ungefähr. Und dachte, ja, das ist jetzt irgendwie total hip. Und dann kam noch im Radio, war ein Interview mit dem Rina. Und als ich dann von dieser Berghütte runter ins Dorf ging, gab es eine Buchhandlung. Das ganze Schaufenster war voll mit Ayurveda-Büchern. Und da dachte ich, ja, cool, da kaufe ich mir jetzt mal ein Buch. Und dann habe ich mich damit beschäftigt. Ich wog damals 120, 130 Kilo. Und habe dann angefangen, mich danach zu ernähren oder auch dieses System durchzusteigen und habe total abgenommen. Wir haben uns dann immer intensiver beschäftigt. Wir hatten Schwierigkeiten, Kinder zu kriegen. Dadurch kamen dann Kinder und dann wurde es halt immer spannender.
Dadurch kamen dann Kinder? Hast du das gerade gesagt?
Ja. Also wir haben halt quasi das ayurvedisch begleiten lassen, unsere Schwierigkeiten, Kinder zu bekommen. Und das hat sehr gut funktioniert. Und das ist natürlich extrem überzeugend. Ich habe es dann immer mehr in die Arbeit eingebaut. Wie führe ich Teams? Wie gehe ich mit anderen Menschen, mit Autoren um? Und war immer spannender und spannender. Und irgendwann, weil ich dann auch immer mehr Ausbildungen machte, sagte meine Frau zu mir, das gefällt mir übrigens viel besser, wenn du von diesen Ayurveda-Ausbildungen zurückkommst, als wenn du aus dem Verlag zurückkommst. Und dann ist es so seinen Gang gegangen, weil meine Frau war auch, wir haben die Verlage auch zusammen betrieben. Die war auch sehr erfolgreich und dann haben wir uns aber entschieden, okay, das war Ende 30 damals, wir probieren mal was ganz Neues. Ja, es ist dann viel Arbeit, aber ja, es hat sich auf alle Fälle gelohnt.
Wow. Du begleitest ja deine Klientinnen nicht nur da auf der Liege quasi mit Ayurveda-Therapiebehandlungen. Du bist ja auch dann für die da in persönlichen Fragen als Coach, als Ayurveda-Therapeut, auch als Berater, ein Business-Setting. Und du sprichst da vom systemischen Ayurveda. Was verstehst du darunter?
Das systemische Ayurveda bezieht sich darauf, dass wir... Ayurveda wird halt sehr gerne so als Ursache-Wirkung sehr schnell angesehen. Ich sehe unsere Arbeit, auch die auf der Liege, immer eher als Impulse in einem größeren Ganzen. Impulse zu setzen, die dann größere Wirkung erst in späterer Zeit setzen. Und dafür ist es recht wichtig, das als System zu begreifen, was größer ist. Also wenn man jetzt auch schaut, die Geschichte des Ayurveda, das moderne Ayurveda, und da rede ich jetzt mal der letzten 800 Jahre, ist extrem stark beeinflusst durch Kapila und sein Samkhya-Philosophie. Mhm. Und diese Philosophie, ich werde jetzt nicht ins Sanskrit abdriften, keine Sorge, ist ein sehr große, komplexe, systemische Verständnis, wie, was sagen wir mal, etwas Unfassbares von uns sich letztendlich in Doshas darstellt. Jetzt ist für die meisten schon Dosha etwas sehr Abstraktes. Mhm. Da gibt es quasi bei Kapila nochmal 25 Stufen davor. Und man kann den Menschen natürlich immer isoliert betrachten. Ich betrachte ihn immer in seinem System, in seiner Umgebung. Und da ist es aus meiner Erfahrung wichtig, dass man die Impulse, die man setzt, sehr, sehr stimmig auch in dem Umfeld sieht. Das ist vor allem, wenn man jetzt Unternehmen aufbaut, die ich eben auch auf die Art und Weise betrachte, ist es sehr schlüssig oder auch, wir haben sehr viele Frauen in Umbruchssituationen, das ist so fast ein Spezialgebiet von uns. Da ist es auch so, dass die natürlich in Lebenssituationen sind, wo viele Dinge einfach, wenn man es jetzt so ganz individuell sieht, wäre es gut, aber quasi, es würde das System zerstören. Gerade Yoga ist an sich darauf ausgerichtet, dass man alleine irgendwo in der Höhle sitzt und sich mit sich selber beschäftigt und dann irgendwann das verschmilzt mit dem großen Ganzen. Wenn man jetzt aber kleine Kinder hat, ist das eine ziemlich blöde Idee. Mhm. Ne? Das mag sein, dass das vielleicht dann in 40 Jahren eine gute Idee ist, aber wie kann ich aber trotzdem Impulse setzen, dass sich das Leben, was ich habe, gut anfühlt? Und da ist das Ayurveda meiner Meinung nach ein ganz perfektes Tool.
Wie gehst du davor? Also du sagst, du hast zuerst gesagt, wenn man so Impulse setzt, die zeigen dann oft erst später auch ihre Wirkung. Ist es dafür nötig, dass man was versteht oder wirkt es dann durch den Körper? Was ist da deine Erfahrung?
Also dass es wirkt, man muss das System Gott sei Dank nicht verstehen, ne, weil das System halt, ich glaube, es funktioniert einfach so. Ich glaube auch nicht, dass Kapila der Einzige war, da gibt es auch andere Betrachtungsweisen. Es geht nicht darum, dieses System zu verstehen oder auch, was ein Dosha ist, sondern tatsächlich, meistens geht es darum, um einen Teil, den man ausgeblendet hat, den mit seiner gesamten Existenz wahrzunehmen. Das geht teilweise über Massagen, das geht aber eben auch durch Meditation oder eben auch durch Coachingarbeit. Ich habe da eine recht spezielle Technik entwickelt auch, um eben in diesen Zustand zu kommen, wo man es einfach mal spürt. Man kann es vielleicht sogar gar nicht benennen, aber tatsächlich durch diesen Impuls verändert sich die Identität dahingehend, dass man wieder ein Teil mehr man selber ist. Dadurch nimmt man auch seinen Teil im System besser ein und viele Probleme relativieren sich relativ automatisch.
Mhm. Magst du uns da einen Fingerdeut geben, in welchen Teil der Identität und was es da geht?
Wenn man jetzt so auch diese klassische Aufteilung von, sagen wir mal, von was ist Bewusstsein oder auch Selbstbewusstsein, dann gibt es da etwas, was unverletzlich ist und was aus meiner Erfahrung so dieses ist, was entsteht, wenn die Zeugung stattfindet. Da gibt es so einen Funken, den ich verwende selten Sanskrit-Begriffe, damit die Leute dem wirklich folgen können. Ich nenne den Ich. Also es ist ein Ich. Der weiß auch, dass es da noch was Höheres gibt, mit dem man in Verbindung ist, was jetzt nicht heißt, dass das religiös ist, sondern das ist halt irgendwas, was wir einfach nicht wahrnehmen können, aber wir können wissen, dass es gibt. Mhm. Das ist eine sehr schöne Beschreibung davon. Mhm. Und dieser Teil ist es, der das weiß, dann gibt es einen Teil, der vielleicht furchtbar verletzt ist in uns. Und dann gibt es einen Teil, der versucht, dass diese Verletzung nicht wieder stattfindet. Das ist aber auch ausgerechnet auch meistens der Teil, der uns die ganze Zeit hilft, über die Straße zu kommen, unsere Arbeit zu erledigen. Und das ist ein sehr wichtiger Teil, ne, weil er halt auch das Leben sehr stark bestimmt. Und diese drei Teile sind halt so ausgerichtet, dass halt gerade dieser Teil, den wir im Alltag so stark spüren, auch sehr dafür sorgt, dass diese Verletzungen uns nicht so beschäftigen sollen. Aber sie sind halt vorhanden.
Der lenkt ab quasi.
Ja, meistens sind das diese nervigen Sachen, die dann, ne, warum passiert mir immer wieder das? Ne, weil halt verhindert werden soll, dass diese Verletzung wieder stattfindet. Und dadurch, dass man aber diese Verletzung spürt, dass sie Teil des Selbst ist, wird die nicht mehr so wichtig. Also wenn man quasi diesen Freud hätte den wahrscheinlich Ego genannt, der dafür sorgt, dass wir mit dem Außen irgendwie uns davon abtrennen und von uns selber auch, der veranstaltet dann halt immer wieder dieselben Geschichten. Warum schreie ich auf einmal jemanden an oder solche Sachen? Mhm. Oder warum nerven mich meine Kinder so furchtbar? Oder warum möchte ich meinen Mann verlassen? Solche Sachen. Mhm. Oder meine Frau verlassen. Und so. Das ist meistens ein Irrtum. Es gibt auch andere Fälle, aber und da, warum kommt das immer wieder? Und da steckt halt etwas dahinter, was an sich gefühlt werden möchte. Um dann Teil Teil auch dessen zu sein, was dieses Leben bestimmt.
Was für einen Vorteil hat das im Leben, wenn man diesen Teil integriert, oder wie zeigt sich das dann?
Man muss nicht mehr so viel veranstalten, um ihn zu verstecken. Das ist so wie, mit Frauen kann man da gut drüber sprechen, mit Männern eher, wenn man irgendwo in einem Arbeitsumfeld ist, ist es ganz oft, passieren so viel Zeug, um Dinge zu verstecken, um den Fehler, den man gemacht hat, oder dass man halt irgendwie etwas nicht kann. Kann ja nicht jeder alles. Ne? Und diese Ehrlichkeit miteinander, es hilft den Unternehmen ungemein. Aber es wird nicht gelebt. Und so ähnlich ist das bei uns auch. Diese Ehrlichkeit, ja, das ist ein Schmerz, den ich tatsächlich habe oder den ich hatte. Erleichtert es zu sagen, okay, das bin auch ich. Und dann muss ich nicht mehr so wahnsinnig viel veranstalten. Denn das Spannende ist, für alle anderen ist das eh entweder ersichtlich oder es ist gar nicht schlimm, dass dieser Schmerz da ist. Mhm. Man muss ihn nicht verstecken. Mhm. Und auf die Art und Weise, wenn man jetzt Kapila folgt, dadurch verändern sich auch die Impulse, die dann letztendlich zu den Doshas, Dosha-Kombinationen oder Dosha-Wirkungen führen, die in uns wirken. Mhm. Und da, ich bin ein großer Freund von den alten Schriften. Wenn man schaut, Dosha bedeutet nichts anderes, als dass es die Fähigkeit, etwas zu verändern, dann verändert das Dosha halt anders, als es bisher tut. Und dadurch entsteht in der Realität etwas, was anders ist als vorher. Und im besten Fall ist das halt, fühlt sich das besser an.
Okay, lass uns das mal ein bisschen konkretisieren. Jetzt haben wir diese
das ist zu kompliziert.
Total spannend. Ja. Diese drei Treiber, von denen du gesprochen hast, wenn man die eigene Identität aufspaltet, in drei Ebenen sieht, also das Übergeordnete, das eh weiß, da gibt es noch mehr, und dann das, was verletzt ist und das, was uns vor Verletzungen schützen möchte. Mhm. Wenn ich jetzt durch Arbeit mit mir selbst und im Ayurveda zum Beispiel schaffe, dass diese drei mehr eins werden und dass vielleicht das, was mich immer vor Verletzungen schützen möchte, weniger laut ist, wie verändert sich da die Wertelandschaft im Leben und was ist dann vielleicht der neue Treiber?
Ja, wenn man es jetzt klassisch sieht, dann ist tatsächlich der Treiber, dieses Rajasische, das kennt man vielleicht auch, das ist tatsächlich das, was immer versucht zu verstecken, zu machen, zu handeln, zu tun. Das wird weniger aktiv, weil so etwas, sagen wir es mal, tamasisch, also dieses Verletzte oder die dunkle Seite von uns oder wie auch immer, ich finde das ganz blöd, weil dieses Tamas halt hat eben seinen Sinn, sich wandelt in etwas Sattwisches, also diese Ich-Qualität. Man wird weniger angetrieben. Sagt jetzt einer wie ich, der vermeintlich nach außen permanent antreibt und angetrieben wird. Ich selber nehme das so nicht wahr. Also ich habe halt sehr viel Feuer in mir und ich bin meistens auch in diesem ganzen Handeln sehr, sehr ruhig. Und das zeigt mir immer, okay, da bin ich jetzt nicht irgendwo oben drüber. Wenn sich das verändert, dann fange ich auch an, ruhiger zu, oder mache ich Pausen und solche Sachen. Mhm. Angeblich. Meine Frau würde was anderes sagen. Aber dadurch, dass sich dieser tamasische Anteil in diesen Sattwischen wandelt, ist es so, dass dieser Rajasische mehr für dieses eigentliche Leben sorgen kann. Das hat ja gar kein Interesse daran, permanent im Kreis zu rennen und Dinge zu verstecken, sondern es hat eher Interesse daran, wirklich dieses Leben zu leben. Das hat halt was wir vielleicht manchmal verteufeln, aber was man braucht, um erfolgreich zu sein, um eine Familie aufzubauen, um das Leben zu meistern. Da steckt ganz viel in dem Rajas.
Und wie verändert jetzt dieser, wenn sich da diese Anteile ein bisschen verändern, wenn man weniger getrieben ist, weniger Ratas, weniger Tamas hat, Dumpfheit, wie verändert sich das dann in Richtung der Doshas? Du hast es vorhin angesprochen, ja, dass das eben Impulse dann gibt, dass sich das auch anders dann manifestiert.
Es ist tatsächlich gibt es die Möglichkeit, wir haben ja nun mal unseren Ausgangspunkt, der ja auch genau in diesem Moment, wo dieser Seelenanteil entsteht halt auch diese Grunddosha. Und natürlich ist, wenn wir an uns selber vorbeileben, bauen wir eben auch Dosha auf in uns, was sich manifestiert durch dieses an uns vorbeileben. Mhm. Wenn wir nicht aufhören, an uns vorbeizuleben, wird sich das nie wirklich verändern.
Kannst du ein Beispiel sagen, wie sich das dann auswirkt im Leben, also körperlich, mental, wenn sich die Doshas so entwickeln, weil wir an uns vorbeileben, wie kann das dann aussehen?
Ich bin eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Ich habe ja vorhin schon erzählt, da habe ich 130 Kilo gewogen, dann habe ich irgendwie 40 Kilo abgenommen oder ich habe sogar noch viel, viel mehr abgenommen. Mhm. Ich habe so sattwisch und an sich an meinem Ursprungsdosha vorbei mich ernährt und gelebt und so getan und gemacht, ne? Wie man so, der heilige Patrick quasi. Ne? dass ich ein kleines, hageres, heiliges Männchen war. Da war ich genauso weit von mir weg wie mit den 130 Kilo. Oh, ich habe es halt genau in die andere Richtung übertrieben. Mhm. Ne? Mhm. Und diese Ehrlichkeit dann auch, das war für mich eigentlich wahrscheinlich das Allerwichtigste, dann nochmal in die andere Ehrlichkeit zu gehen, was machst du da eigentlich für einen Quatsch? In dir schlummert dieses Feuer und du willst Dinge aufbauen und du willst verändern. Ich habe halt viel transformative Energie in mir. Ne? Und dafür brauche ich halt diesen Körper jetzt. Ne? Mhm. Vielleicht ein bisschen weniger. Aber Das ist eine Form von Ehrlichkeit. Und diese Doshas gleichen sich auch an. Also es ist, ich setze das immer sehr schnell um. Ich merke an meiner Körperform, wie sehr bin ich bei mir oder nicht. Mhm. Ja. Und von daher ist, glaube ich, diese Grundehrlichkeit mit sich selber umzukehren, ist das Allerwichtigste im Ayurveda. Mhm. Und dann über sich selber Bescheid zu wissen. Und zu wissen, was tue ich? Denn die Handlungen, die wir setzen, sind halt die entweder irgendwas wie Glück oder Zufriedenheit entstehen lassen oder eben auch nicht. Mhm. Und das kommt nicht von außen. Das sind Handlungen, die man selber setzt.
Mhm. Würdest du auch sagen, das ist die Ursache von Krankheit?
Ja, das ist auch, wenn man jetzt in die alten Schriften ist, es gibt einen sehr schönen Satz über Krankheit. Und zwar ist das Festhalten an einem Irrtum, ist jetzt mal blöd übersetzt, führt zu Krankheit. Mhm. Und da ist viel, viel Wahres dran. Die Frage ist nur, weiß ich, dass ich da einen Irrtum habe? Mhm. Und welcher Irrtum ist es, der dazu führt, dass ich krank werde? Letztendlich manifestiert es sich dann in der höchsten, schwersten Form, jetzt nach der Charaka hat das halt schon vor 3000 Jahren gesagt, das Festhalten an diesem Irrtum. Letztendlich manifestiert sich der Irrtum tatsächlich in etwas, das dann wächst, weil man so lange dran festhält, dass mhm. etwas wächst, was wir halt Krebs nennen, ne? Oder andere Wucherungen. Mhm. Das ist dann jemand höchst manifestierte Festhalten am Irrtum. Mhm.
Mhm. Ja, das könnte man jetzt auch fast als ein bisschen empathielos auslegen. Oder auch als Ausdruck von völliger Selbstverantwortung für das, was passiert.
Ja. Selbstverantwortung, natürlich kann man, also Irrtum ist vielleicht ist eine bisschen blöde Übersetzung von dem aus dem Original. Das ist für viele Irrtümer, an denen wir festhalten, sind wir gar nicht verantwortlich.
Wo kommen die her?
Ja, die massivsten halt aus irgendwelchen Kindheitserfahrungen. Mhm. Ich glaube auch, dass wir viele auch erben. Und da, ja, Verantwortung. ich würde niemandem irgendwie einen Vorwurf machen, dass er irgendwas festhält. Das macht ja meistens Sinn. Und es braucht auch immer viel Mut, und sich davon zu lösen.
Was siehst du denn gesellschaftlich, oder woran es liegt, dass da viel Irrtum herrscht? Oder, also für mich ist ein Anliegen mit der Jade Flower Academy, dass wir wieder lernen, unseren Körper besser zu verstehen, weil der ja immer zu uns spricht und immer die Wahrheit sagt. Und da denke ich mir, okay, da fehlt es an einem gesellschaftlichen Wissen, also Wissen, auch Offenheit dafür. Aber wenn man jetzt mehr über das Mentale redet und diese dreigeteilte Identität, was denkst du, wo das herkommt, dass wir in unserer Gesellschaft da Schwierigkeiten haben damit?
Ja, ich glaube, das Beispiel ist gut mit dem Körper. Ich begegne selten Menschen, die ihren Körper total okay finden. Mhm. Oder die überhaupt ein Körpergefühl haben. Also gerade, ich habe mal eine Zeit lang Lebensberater und auch Yogalehrer und so unterrichtet. Und dabei festgestellt, dass diese Körperlichkeit möchte man halt so gerne überwinden eigentlich. Mhm. Das halte ich für sehr, sehr gefährlich, weil der Körper tatsächlich, das ist der Teil von uns, der immer alles mitkriegt. Ne? Mhm. Unser Bewusstsein schläft mal zwischendurch und so. Der Körper kriegt immer alles mit. Mhm. Und der muss es auch meistens ausbaden. Ne? Mhm. Wenn wir jetzt dieser Theorie glauben, dass wir hängen an einem Irrtum fest, ne? Und dann manifestiert sich etwas, manifestiert sich dann im Körper. Mhm. Und der Körper ist extrem wichtig. Und wenn man jetzt schaut, jetzt Kinder im Teenageralter, gerade bei Mädchen, was veranstaltet wird, dass man seinen Körper verändert. Mm. Oder dass man bei Instagram aber alles tut, aber bloß nicht so aussieht, wie man selber wirklich aussieht. Ne? Mm. Das halte ich für ganz schlimm. Mm. Auch dieses Verstecken hinter irgendwas.
Wie gehst du da mit deinen Kindern um, mit diesen Themen? Ihr paar 13-jährige Kinder,
ja.
Mädchen.
Ja, das ist schwierig. Natürlich ist 13 ohnehin eine ganz schwierige Identitätszeit. Ne? Mhm. Natürlich muss man Dinge ausprobieren und versucht so zu sein wie die anderen. Und bin ich das und so. Da kann man sich ein bisschen zurücklehnen. Aber ich rede jetzt vielleicht gar nicht von den 13-Jährigen, sondern ich bin jetzt qua beruflich beschäftige ich mich halt auch mit TikTok und sonst irgendwas, um zu schauen, was funktioniert da und wie funktioniert das. Mhm. Und dann sehe ich eben, dass eben auch die 20-, 30-Jährigen völlig uniform rumlaufen. Mhm. Mhm. Weil sie irgendeinen Filter drüber legen oder weil sie sich tatsächlich mit Dingen vollkleistern und die Haare glätten und sonst irgendwas gerade innen ist. Das kann es nicht sein. Mhm. Es interessiert ja auch an sich keinen dann wirklich, wenn alle gleich sind. Ne? Mhm. Wenn man seinen Partner fragt, was magst du eigentlich an dem anderen, ist es meistens nicht, dass er so wahnsinnig gut aussieht wie der und der, mhm. sondern das, was ihn halt so besonders macht. Mhm. Ne? Und das halte ich für eine sehr gefährliche Sache, dieses Verstecken hinter der Gleichförmigkeit. Mhm. Oder auch dieses, und da sind wir vielleicht wieder bei der Verantwortung, auch diese Verantwortung für mich selber zu übernehmen, dass ich bin und dadurch auch in meinem Teil der Gesellschaft, in dem ich bin, auch meine Verantwortung trage. Mhm. Ich glaube, dass das Hand in Hand geht. Wenn ich nicht mich selber als das akzeptiere, was ich bin, dann trage ich auch nicht die Verantwortung in dem Teil, in dem ich bin. Das sieht man jetzt gerade ganz furchtbar, dass Verantwortung einfach nicht übernommen wird.
Dann lass uns dann nochmal praktisch werden. Mhm. Wie hilfst du deinen Klientinnen? Also welche Impulse kriegen die von dir mit? Also eben Körpertherapien, wie arbeitest du da?
Ja, sehr unterschiedlich. Ich arbeite immer mit Massagen, weil auch diese Öle, ich arbeite mit ganz klassischen indischen Ölen, immer die Komponente auch drin haben. Also wenn man, allein wenn man sich die Namen mal, das empfehle ich jedem, sich die Namen mal zu übersetzen, was bedeutet das eigentlich, der Name dieses Öls. Da stecken so viele Geschichten und so viel Höheres drin. Meistens halt kommt es aus der indischen Mythologie irgendwo. Dann weiß man, okay, das soll jetzt vielleicht das und das nähren oder auch reduzieren und so. Aber letztendlich ist da eine ganze Geschichte dahinter, die dann tatsächlich auch in diesem Menschen funktioniert, passiert. Die wirken nicht nur körperlich, sie wirken immer in einem anderen Bereich. Und das verbinde ich dann, wenn es gewollt wird, eben auch mit einer Form von Coaching, um auch an diese Irrtümer ranzugehen, um das wirklich auch eine Grundlage zu setzen, dass Veränderungen stattfinden. Und ja.
Und was sind so häufige Themen, mit denen die Leute zu dir kommen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist auffällig, das hat sich die letzten Jahre verändert oder so?
Ja, was bei mir, das ist ja vor viel, als wir so anfingen, waren es immer das Thema Kinderwunsch. Das war halt auch unser Thema. Das haben wir jetzt seit Jahren nicht mehr. Aber das ist wahrscheinlich auch das eigene Leben. Seit einigen Jahren kommen sehr viele Frauen in dieser Wechseljahre-Phase, die auch aus ayurvedischer Sicht einfach hardcore ist, was passiert. Und da kann man jetzt diese ganzen Beschwerden nicht verändern, weil es auch oft die Zeit braucht. Das ist ein ganz harter Prozess, diese Wechseljahre. Der letztendlich sinnvoll ist und dann auch wieder Dinge ermöglicht, die vorher nicht möglich waren. Bei Männern ist es übrigens auch so, nur nicht so ein harter Prozess, da haben wir echt Glück. Und das ist an sich momentan das, was ich meistens, also ganz viel mache.
Wie kommt es dazu, dass gerade in den Wechseljahren dann massivere Beschwerden auftreten?
Also ich habe festgestellt, dass gerade bei Frauen Blockaden im Körper sitzen, die total sinnvoll sind, um das zu tun, was man macht, wenn man eine Familie gründet, Kinder kriegt und dergleichen.
Was wäre das zum Beispiel?
Das sind Blockaden, um zum Beispiel Liebe zu kanalisieren. Liebe ist ja an sich, wenn man sie mal begreift, ist an sich allumfassend. Ne? Es macht aber Sinn, wenn man Kinder hat und einen Mann und all solche Sachen, dass man seine Liebe kanalisiert. Damit man halt wirklich aufpasst, weil den Kleinen passiert halt auch relativ schnell was. Ne? Und es ist besser, wenn man halt da bleibt. Ne? Und diese Blockaden verhindern aber tatsächlich auch Möglichkeiten, Liebe anders wahrzunehmen, auch andere Dinge dann zu tun, die dann tatsächlich später möglich werden, wenn man das mal bewusst wahrnimmt auch. Für viele Männer ist das so schwierig, weil dann ist der Mann nicht mehr so interessant auch. Ne? Das müssen dann die Männer akzeptieren. Aber wenn die ehrlich sind, dann gehen die einen ähnlichen Prozess durch. Man muss nur da auch ehrlich miteinander sein. Und diese Blockaden sind bei Frauen aber körperlich extrem manifestiert. Die sind halt viel wichtiger als die Männer für das Familienbilden. Und damit diese Blockaden gelöst werden, veranstaltet der Körper Dinge, die sind hart. Allein, wenn man jetzt schaut, okay, der Apanavayu dreht sich dann da permanent um und solche Sachen. Also so nach unten gerichtete Winde und so. Hardcore. Und das, wenn man das begreift und das begleitet und eben vielleicht auch an Blockaden rangeht, dann kann man das ein bisschen erleichtern, diesen Weg zu gehen. Aber es ist eben, auch da ist es so wie die Pubertät, die kann man auch nicht abkürzen, leider. Der Prozess ist Teil des Spiels. Leider.
Kann man da vorbeugend schon was machen?
Vorbeugend? Ja.
Die Jahre davor?
Die Jahre davor. Ich würde empfehlen, nicht die Pille zu nehmen. Das hat sich aus meiner Erfahrung gezeigt, dass das nicht gerade erleichtert, dann die Wechseljahre. Weil viele merken noch gar nicht, dass sie in den Wechseljahren sind, weil das die Maschine läuft ja halt irgendwie und dann muss der Körper sehr viel schneller aufholen und so. Mhm. Und außerdem, gut, es gibt inzwischen auch andere Pillen, aber das ist etwas, was ich Frauen nicht empfehle. Mhm. Und was sicherlich hilft, ist ab einem gewissen Alter Yoga zu machen. Oder was ich vielleicht eher empfehle, ist Qigong zu machen. Mhm. Weil gerade im Yoga, und das ist übrigens die Gefahr für junge Frauen, geht man ganz stark an diese Blockaden. Weil das Ziel des Yogas ist ja tatsächlich, eins zu werden. Mhm. Das hat mit dieser Liebe auch zu tun. Mhm. Und Frauen, die dann anfangen, in jungen Jahren diese Blockaden zu lösen, haben Schwierigkeiten, Kinder zu kriegen. Ja, das, okay. Ich habe auch schon Blockaden wieder gesetzt. Mhm. So komisch, wie es klingt. Ja. Und das ist, das sollte man wissen.
Aber was für Art von Yoga muss man da machen? Weil ich habe jetzt auch gerade dran gedacht, wie du angefangen hast, Yoga und Gefahr für junge Frauen, da habe ich eher an rajasischen Style gedacht, dass man dann eher in so einen Wettbewerb so, und ich kann es jetzt nur, also das so dieses sportliche Yoga.
Das Gemeine ist, auch das rajasisch-sportliche Yoga funktioniert ja auf dieser Blockadenebene.
Okay.
Und also ich bin überhaupt kein Freund von diesem rajasischen Yoga. Mhm. Absolut nicht. Dieses Wettkampf-Yoga in der engen, schönen Hose, puh. Ich habe so meine Schwierigkeiten damit, weil ich für mich tatsächlich Yoga, und das ist im Qigong einfacher, diesen Zustand, ist es dieses, okay, das ist eine Haltung, in der ich verharren möchte. Das ist ja eine sehr schöne Aussage. Ne? Das ist Asana, in der Grunddefinition von Asana ist eine Haltung einnehmen, in der ich verweilen möchte. Mhm. Das denke ich mir bei vielen Haltungen, die die Damen und Herren eigentlich nicht, dass sie wirklich verweilen möchten in dieser Haltung. Mhm. Und wir inzwischen arbeiten viel mehr mit dem Qigong, was sehr viel stärker, was eben nicht in diese Blockaden so stark reingeht, sondern immer auch diese Lebensphasen sehr viel stärker berücksichtigt. Und eher mit der eigenen Lebenskraft arbeitet, als mit dieser übergeordneten Energie, in die ich dann eintauchen möchte, wie beim Yoga. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber möglich, eben da auch an diese Blockaden gut ranzugehen.
Was hast du noch an Tipps jetzt für die Zuhörer parat? Was ist aus deiner Sicht wichtig, damit man in seine eigene Wahrheit findet und ja, in die eigene Authentizität?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man feststellt, dass man selber der wichtigste Mensch in seinem Leben ist. Und dass man, egal was man getan hat oder wie es einem geht, sich selber wirklich mit dieser Liebe begegnen sollte. Die man sich auch wünscht, dass sie von anderen kommt. Ne? Mhm. Und sich wünschen wir uns natürlich, dass wir geliebt werden. Aber diese Zuneigung zu sich selber und auch sich selber in den Arm zu nehmen und zu sagen, okay, das ist uns alles passiert und das ist, das haben wir vielleicht auch getan und dadurch ist alles so, wie es jetzt ist, ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt. Mhm. Aus meiner Erfahrung, es ist einem keiner böse, wenn man tatsächlich diesen Schritt geht. Mhm. Und ja, das kann ich nur empfehlen, sich selber wenigstens die Liebe zukommen lassen, die man auch anderen gibt.
Wenigstens.
Und wenn ich das nicht kann, dann sollte ich wirklich überlegen, warum kann ich das nicht? Mhm. Bin ich wirklich so ein böser Mensch? Nein. Ist man ja meistens nicht. Mhm. Sondern mir begegnen wirklich eigentlich nie böse Menschen.
Mhm. Danke. Ja, das ist ein schöner Impuls. Patrick, wie kann man sich denn mit euch verbinden? Außer mal in St. Koloman, ja, was habt ihr so Angebote? Möchtest du da was erzählen?
Na, das Einfachste ist natürlich in St. Koloman bei uns Essen zu kommen oder einen Kuchen zu essen. Angeblich haben wir die beste Bananenschnitte von ganz Salzburg. Weil jetzt gerade in der SN-Artikel. Ja. Was natürlich absolut nicht ayurvedisch ist, auch wenn ich die selber backe. Aber wir bieten zum Beispiel, also wenn man das möchte, bieten wir ayurvedisches Essen zum Beispiel auch immer an. Mhm. Also, und ja, unter tauklerei.at sieht man, was wir so alles machen.
Mhm. Ja, vielen Dank.
Gerne.
Möchtest du abschließend noch was sagen?
Ich habe so viel gesagt, ich weiß.
Patrick, vielen Dank für die Einblicke und dass du deine Erfahrungen geteilt hast. Das war ein super schönes Interview. Danke dir.
Danke, hat mich sehr gefreut.
Wenn du das Gehörte hilfreich für dein Leben findest, dann abonniere unseren Podcast, indem du auf Folgen klickst. Hinterlass uns auch deine Bewertung und hilf so anderen, diesen Podcast zu finden. Wenn du dein Ayurveda-Wissen weiter vertiefen möchtest, wirf gerne einen Blick auf unsere kostenfreien Angebote und unser Kursangebot auf www.jadeflower.academy. Bei uns kannst du lernen, mit Ayurveda die natürliche Intelligenz deines Körpers zu verstehen und seine Zeichen zu lesen. Du hast den Podcast der Jadeflower Academy mit mir, Ursula Feuerherd, gehört.